Rose, jetzt müssen wir doch endlich durch sein.
Nee, wir sind nicht durch. Die letzte im Reigen der Abgeordneten oder der Direktkandidaten und der Parteien, die in den Bundestag wollen, ist Antje Tillmann, die seit 2 Legislaturperioden für die CDU im Deutschen Bundestag sitzt, sitzt auch bei uns jetzt hier im Studio. Guten Tag, Frau Tillmann.
Ich grüße Sie, hallo.
Guten Tag. Das wird ja alles dermaßen eng und knapp, also keiner der Direktkandidaten, weder Herr Spiel von der Linkspartei noch Herr Schneider für die SPD, noch Sie haben einen sicheren Listenplatz. Alle drei wollen das Direktmandat gewinnen und müssen es auch, damit die politische Karriere weitergeht. So spannend war es noch nie in Erfurt, oder?
Das stimmt. Also es ist sehr eng im Moment, wenn man den Umfragen glaubt. Das kann sich natürlich bis Sonntag auch noch verändern. Ich glaube, da geht es aber nicht um Karriere fortsetzen, sondern es ist natürlich schon ein Dankeschön für die Arbeit, die man gemacht hat, wenn die Bürger sagen, du bist so gut, dass wir dich mit dem Direktmandat betrauen.
Aber manchmal war es ja so, dass also Abgeordnete, die schon seit Jahren im Bundestag sitzen, dann über die Liste abgesichert waren. Das wären sie ja auch. Sie sind ja faktisch auf Listenplatz 1 oder na, auf 2, aber eigentlich schon wäre das in früheren Zeiten relativ sicher gewesen. Herr Schneider ja auch. Wieso ist es so, dass diese Listen nicht mehr sicher sind wegen der schlechten Prognosen?
Nein, weil die Prognosen sehr gleichmäßig verteilt sind. Wir gewinnen alle drei etwa gleichmäßig Direktkandidaten in Thüringen, so dass wir alle unsere Listenplätze ausschöpfen durch die Direktkandidaten. Und dann bleibt kein Platz für die Liste übrig, weil natürlich erst der in den Bundestag kommt, der von den Bürgern das Direktmandat bekommen hat.
Also das heißt, und dann zieht die Liste nicht mehr. Das ist immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
Ja, also wenn wir 35% hätten, dann würden wir 6 Plätze bekommen. Und wenn 6 Direktkandidaten gewählt worden sind in Thüringen, dann ist kein Platz mehr für jemanden, der von der Liste nachrückt.
Das heißt, Herr Schneider spielt und Sie sind sozusagen nicht über die Liste abgesichert und müssen das Direktmandat gewinnen. Wenn Sie es nicht gewinnen, dann ist es ja knapp. Was passiert dann mit Ihnen? Wie geht dann Ihr politisches Leben und Ihr Arbeitsleben weiter?
Also ich denke, mein politisches Leben wird irgendwie weitergehen. Ich mache schon ganz lange Politik und das ist auch nicht an ein Hauptamt gekoppelt. Ich habe ja auch lange ehrenamtlich Politik gemacht. Mein berufliches Leben, da habe ich das Schicksal wie manch anderer Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsplatz verliert, dann werde ich mich neu orientieren.
Was würden Sie dann machen?
Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Berufsausbildung. Ich bin Steuerberaterin. Ich würde auch sehr gerne wieder Steuerrecht unterrichten. Aber noch lieber, das muss ich deutlich sagen, möchte ich natürlich Finanzpolitik weiter im Bundestag gestalten.
Kann man da im Moment wirklich noch was gestalten? Also Schulden verwalten, Riesenfinanzlöcher verwalten, den Leuten erklären, dass man doch die Steuern dann anheben muss, um das alles zu finanzieren. Der Staat hat sich verhoben, auch finanziell. Ist das überhaupt noch anstrebenswert, dieser Job in Berlin?
Doch, es macht immer noch Spaß. Es ist sehr verantwortungsbewusst, aber es macht immer noch Spaß, weil man viel gestalten kann. Ich hatte in der letzten Legislaturperiode für die CDU-CSU-Fraktion die Führung, Verhandlungsführung bei der Schuldenbremse. Erstmalig in der Geschichte unseres Grundgesetzes ist die Verpflichtung, Schulden auch mal wieder zu tilgen, in die Verfassung aufgenommen worden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in die Zukunft und eines meiner großen Projekte. Und da war ich schon sehr froh, dass wir das geschafft haben.
Das verstehe ich nicht ganz. Jetzt in diesen Zeiten eine Schuldenbremse einzubauen, der Staat muss doch Schulden aufnehmen, um zum Beispiel die Bürgschaften für die Banken, möglicherweise auch die dann fällig werden, die Banken zur Unterstützung, Infrastrukturmaßnahmen, Konjunkturpakete und so weiter zu schnüren in den Zeiten der Krise. Da darf man doch nicht an Schuldenabbau denken.
Doch, gerade dann muss man an Schuldenabbau auch mitdenken, weil man sonst nie mehr von diesen immensen Schulden runterkommt, die wir jetzt wegen der Krise aufnehmen müssen. Ich würde gerne einen Schritt zurück. Wir haben bis 2008 ja Haushaltskonsolidierung auch schon gemacht. Wir sind mit einem fast ausgeglichenen Haushalt in die Krise gegangen. Da sind wir in Europa sehr gut gewesen, dass wir keine neuen Schulden gemacht haben bis zum Jahre 2008 oder fast keine mehr im Bundeshaushalt, so dass wir also auf einem sehr hohen Niveau zusätzliche Kredite jetzt aufnehmen mussten. Und ich finde es absolut richtig, dass wir gleichzeitig mit der hohen Schuldenaufnahme auch beschließen, wie wir die wieder tilgen.
Wie geht das denn zusammen? Also entweder mache ich keine Schulden oder ich nehme hohe Kredite auf. Wie geht das zusammen? Das müssen wir nochmal erklären.
Also es ist, glaube ich, wichtig, jetzt in der Krise Investitionen zu tätigen, Konjunkturprogramme aufzulegen, damit nicht unnötig Arbeitsplätze verloren gehen. Das wäre nämlich sehr viel teurer, als jetzt die Kredite aufzunehmen. Aber die Gefahr in Politik ist ja immer, wenn es dann einem wieder besser geht, dass man schon neue Ideen und Visionen hat, was man mit den zusätzlichen Steuereinnahmen, die dann hoffentlich kommen, doch machen könnte. Und da muss man, glaube ich, all denjenigen, die diese Visionen haben, sagen, okay, das ist gut, aber du musst auch immer im Auge behalten, dass das, was wir an Altlasten haben, abgetragen werden muss.
Jetzt sind wir schon wieder in der politischen Diskussion. Wir wollen noch mal kurz über Ihre Person sprechen. Sie war natürlich schon mal hier im Studio, das ist aber 4 Jahre her. Wir wollen noch mal kurz über Sie reden. Sie sind seit 1993 in Erfurt, kommen ursprünglich woher?
Ich bin ganz ursprünglich geborene Rheinländerin, bin 90 nach Brandenburg gegangen, habe da an der Fachhochschule für Finanzen gearbeitet und bin 93 nach Thüringen gezogen.
Ihre Tochter ist also eine Thürerin,
eine Puffbohne.
Ist eine Puffbohne, die ist sozusagen ostsozialisiert. Gibt es da manchmal Konflikte?
Also sie spricht teilweise anders als ich. Das merke ich doch sehr deutlich. Viele Worte sind halt doch unterschiedlich im Rheinland und in Thüringen. Nun habe ich nach 20 Jahren Thüringen vieles natürlich auch verinnerlicht. Aber als sie anfangen wollte, mich Mutti zu nennen, da habe ich dann schon drauf bestanden, dass ich Mama bleibe.
Ach so, Mutti ist dann eher Ostdeutsch, das wollten Sie nicht.
Thüringisch habe ich den Eindruck, dass viele das in Thüringen sagen.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, nicht das Direktmandat gewinnen, könnten Sie sich also vorstellen, auch wieder einen Job in der Finanzbranche einzunehmen? Oder würden Sie sagen, ich will dann lieber Parteikarriere machen oder in Thüringen mitmischen? Was sind so die Optionen?
Also Parteikarriere ist schon vom Wort nicht das, was ich machen möchte. Ich habe Politik eigentlich fast das ganze Leben immer nebenher gemacht. Ich habe meinen Beruf gerne gemacht und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich in dem Beruf in irgendeiner Weise weiterarbeiten will.
Es wird Knopf, wie sagt man, Spitz auf Knopf, das verstehe ich eh nicht, was das genau bedeutet. Auf jeden Fall wird es knapp zwischen Frank Spieth, Carsten Schneider und Antje Tillmann. Alle drei müssen das Direktmandat holen. Also ein spannender Sonntag. Wie werden Sie den Sonntag verbringen, Frau Tillmann? Wenn Sie da vom Fernseher sein oder im Rathaus oder mit Freunden zusammensitzen, wie wird der Sonntag ausgehen?
Also den wesentlichen Teil des Sonntags vor 17 Uhr werde ich Geburtstag feiern mit meiner Tochter, die nämlich genau an dem Tag Geburtstag hat. Da bin ich schon ganz froh, dass es nicht am Samstag ist, da hätte ich das überhaupt nicht gekonnt. Aber um 18 Uhr werde ich natürlich im Rathaus mit Freunden und Helfern zusammen die Wahlen hören und sehen.
Am Sonntag ist Abrechnung. Herr Schneider hat gesagt, es ist schwierig, wenn man sozusagen 4 Jahre lang Arbeit macht und dann Noten alle 4 Jahre nur bekommt. Und dann heißt es eben Daumen hoch oder Daumen runter. Es gibt nicht eine 5, eine 4, eine 3, eine 2 oder eine 1, sondern eben Hopp oder Flop. Das heißt
versetzt oder sitzen geblieben.
Ja, sitzen geblieben. Das heißt, und das kann eben nur einer von den dreien schaffen. Das ist eine schwierige Vorstellung. Lassen Sie uns eine kurze Auswertung machen, wie Sie das auch vielleicht selbst einschätzen. Eine Frage, die ich allen stellen, die Regierungsverantwortung hatten und haben und auch möglicherweise für die Krise mit verantwortlich sind. Ja. Wir haben also eine schlimme Wirtschafts- und Finanzkrise, die Deutschland wahrscheinlich noch härter treffen wird. Also viele wissen gar nicht, wie hart es noch werden kann. Und da sind sich natürlich selbst die Experten nicht einig. Wie konnte es zu dieser Krise, zu dieser weltweiten Finanzkrise kommen und warum konnte die deutsche Politik das auch nicht eindämmen?
Weil Politik mittlerweile sehr global ist. Gerade im Finanzbereich kann man keine deutsche Politik machen. Da nützt noch nicht mal europäische Politik zu machen. Da muss man Regeln eigentlich auf internationaler Ebene schaffen. Und diese Wirtschaftskrise hat ja angefangen als Bankenkrise in den Vereinigten Staaten, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf hatten. Angela Merkel hat schon seit Jahren gesagt, wir brauchen internationale Finanzmarktregeln. Das hat in der Diskussion bis dahin nicht geklappt. Und die Auswirkungen des amerikanischen Bankenzusammenbruchs hatte natürlich direkte Auswirkungen auf uns. Jetzt wollen wir, und hoffentlich gibt es die Gesprächspartner auch im Ausland, diese internationalen Finanzmarktregeln endlich nachholen. Das ist dringend erforderlich, damit sowas nicht nochmal passiert.
Trotzdem hat auch die Bundesrepublik Deutschland die Bankenliberalisierung eingeführt, die Hedgefonds möglich gemacht und viele windige Finanzprodukte, die ja jetzt sozusagen uns in die Krise geführt haben. Also die deutsche Politik hat auch die Bankenliberalisierung eingeführt. Das war doch ein großer Fehler, oder?
Ach, eingeführt kann man nicht sagen. Wir können ja niemanden in Deutschland daran hindern, an ausländischen Wertpapieren, ausländischen Hedgefonds sich zu beteiligen.
Und Derivatgeschäfte und Hedgefonds waren ja bis vor einigen Jahren gar nicht zulässig in Deutschland. Das ist sozusagen, war doch eine klare Marktliberalisierung.
Sie durften sie in Deutschland nicht einführen, aber sie durften selbstverständlich von Deutschland aus im Ausland darin investieren. Und da haben wir an irgendeiner Stelle gesagt, besser wir regulieren es in Deutschland, bieten deutschen Anlegern auch diese deutschen Sicherheitsstandards, als dass wir sehenden Auges gucken, wie deutsche Bürger zum Beispiel bei Hauptding anlegen. Von daher haben wir das mit Regeln begleitet. Ich will überhaupt nicht verhehlen, dass da natürlich auch Fehler gemacht worden sind. Diese Fehler werden wir im nächsten Jahr einzeln analysieren müssen und gegensteuern. Ich denke, es ist auf beiden Seiten nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen.
Also kann man sagen, eine riesige Fehleinschätzung von Politik und denen, die sie auch beraten haben, sonst hätte es ja nicht zu dieser Krise kommen können. Da hat Politik versagt?
Es haben Politik hat natürlich ein bisschen versagt, Bürger haben versagt, Banken haben versagt. Ja, sie schieben es jetzt so auf eine Gruppe. Ich will mich davor auch gar nicht schützen vor dieser Schuldzuweisung. Aber man muss sich natürlich auch fragen, was Bürger tun. Wenn Bürger zum Beispiel irgendwie bei einer Bank anlegen, wo sie noch nicht mal die Adresse kennen und dann sich gar nicht wundern, warum es da plötzlich 17% Dividende gibt und bei der Sparkasse zu Hause gibt es vielleicht nur 4 oder 5, dann war offensichtlich eine ganze Zeit lang dieser Finanzmarktbereich so sicher in den Augen von Bürgern, Politikern und Bankern, dass man die Risiken unterschätzt. durchgesetzt hat.
Jetzt schieben Sie es auf die Bürger, aber wir reden ja sozusagen auch von Landesbanken, die also eine Politik gemacht haben, wo ich mich frage, ist das überhaupt kontrolliert worden? Also Landesbanken, große Banken, die im großen Stil, also wie die HRE, also Hypo Real Estate, die sozusagen in Stadtwerken, in systemrelevanten Bereichen der Infrastruktur verankert waren, das hat doch nichts mit dem Bürger zu tun. Das waren doch sozusagen, also Landesbanken und die Hypo Real Estate, das sind doch keine Bürgerbanken gewesen, wo Menschen ihre Kredite oder ihr Geld hingebracht haben.
Also ich schiebe es keineswegs auf Bürger. Ich sage nur, es war nicht nur die Politik. Die Politik hat einiges verschuldet. Ich will das gar nicht wegweisen. Ja, das ist so. Vielleicht haben wir auch nicht in jedem Bereich überblickt, welche Konstellationen es da gibt. Das Verschulden ist auf allen Seiten. Deshalb hoffe ich sehr, dass alle Seiten jetzt auch begriffen haben, dass wir Regeln einführen müssen. Und da sind wir dran. Wir haben ja die ersten Finanzmarktstabilisierungsgesetze verabschiedet. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze lange Zeit dauern, bis wir auch auf internationaler Ebene diese Regeln so einführen, dass sowas nicht nochmal passieren kann.
Muss man den Menschen jetzt nicht die Wahrheit sagen und sagen, also der Staat hat sich jetzt riesig verschuldet durch diese Bankenrettung, wo wir auch Fehler gemacht haben, und der Staat wird in der Perspektive ein Einnahmeproblem haben, ein riesiges Problem, und kann man dann versprechen, Steuern zu senken? Denn das macht doch die CDU, CSU.
Ich würde gerne in einem Punkt widersprechen, bei der Bankenrettung werden uns bisher keine Fehler vorgeworfen. Also immer noch, selbst ein halbes Jahr nach oder dreiviertel Jahr nach der Situation im Dezember, sagen alle Beteiligten, es war richtig, dass wir genauso gehandelt haben, sodass die Normalisierung, glaube ich, auf einem guten Weg ist. Selbstverständlich muss man den Bürgern sagen, in welchem Umfang wir neue Schulden aufgenommen haben. Das sage ich immer, da mache ich keinen Hehl draus. Das sind bis zu 100 Milliarden Euro in diesem Jahr, die wir in Investitionsprogramme, in Bürgschaften, in Bankenrettung gesteckt haben. Und dieses Geld muss zurückgezahlt werden. Das dem Bürger zu sagen, ist zwingend erforderlich, denn dann kann man auch die Wahlprogramme viel besser beurteilen, wenn da zusätzliche Versprechungen drinstehen. Dann
wie nachvollziehbar ist es, dass die BaFin und die das Geld verwalten, was wir als Steuerzahler bezahlen, dass das nicht demokratisch zwar legitimiert, aber nicht kontrolliert ist? Also müsste nicht die BaFin mehr kontrolliert werden?
Also wir haben gut daran getan, Kontrollgremien nicht von politischen Einflussnahmen abhängig zu machen. Denn dann würde man ja behaupten, dass Politiker mehr Ahnung von Banken hätten als die Fachleute. Das ist definitiv nicht so.
Wir müssen doch wissen, wo das Geld hingeht und was damit passiert, wie die Konditionen sind. Das kann doch nicht mehr der Abgeordnete einsehen.
Politiker sollten es auf gar keinen Fall machen. Dafür haben wir ja Experten in den Aufsichtsgremien. Diese Aufsichtsgremien werden natürlich kontrolliert. Sie müssen ja Berichte abgeben, werden im Haushaltsausschuss auch immer wieder um Stellungnahme gebeten. Diese Kontrolle findet statt. Vielleicht muss sie noch mehr stattfinden. Wir werden ja auch in diesem Bereich Veränderungen durchführen, indem wir die Aufsicht auch noch weiter stärken. Aber ich halte nichts davon, jetzt plötzlich zu sagen, die Politik soll in dieses Bankengeschäft reingreifen, weil wir das nicht besser können als diejenigen, die es gelernt haben.
Ich meinte auch nicht das Bankengeschäft, sondern ich meinte die Transparenz, dass also sagen der Bürger weiß, was passiert mit den Steuermillionen. Das ist ja sozusagen beim klassischen Haushalt nachvollziehbar, wo Geld hinfließt und jede kleine Firma, jede kleine Initiative, die irgendwo Fördergelder beantragt, muss das kompliziert abrechnen. Bei den Banken habe ich das Gefühl, das läuft hinter verschlossenen Türen.
Also die Gelder, die aus Steuergeldern kommen, werden selbstverständlich kontrolliert. Dafür gibt's ja den Haushalt, dafür gibt's die SOFIN, dieses Gremium, was diese Mittel und diese Bürgschaften auch an die Banken vergibt. Selbstverständlich gibt's da Kontrolle und es gibt ja auch ein Gremium, was die SOFIN kontrolliert. Das ist also transparent. Der Bundesrechnungshof wird mit Sicherheit kontrollieren, was passiert. Dieser Rechnungshofbericht wird öffentlich diskutiert. Von daher glaube ich, dass da mangelnde Transparenz nicht das Problem ist. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Bürger nachfragen, was mit diesen Geldern passiert. Dann wären wir gerne bereit, das auch offenzulegen.
Frau Tillmann, können Sie als Finanzexpertin mir den Unterschied zwischen Spitzensteuersatz und Eingangssteuersatz erklären? Steuern ist ja mal eine ganz komplizierte Sache in Deutschland schon überhaupt, ne? Fast nicht zu durchschauen. Was ist da der Unterschied?
Ich will das gern versuchen. Also vor dem Eingangssteuersatz gibt es erstmal ein Existenzminimum, wo überhaupt keine Steuern bezahlt werden. Das Verfassungsgericht hat deutlich gesagt, wer nur seinen Lebensunterhalt finanzieren kann von seinen Einkünften, darf keine Steuern zahlen. Das ist der Grundfreibetrag, da gibt es keine Steuern. Und dann gibt es einen Euro, der erste ist, der besteuert wird, und da setzt der Eingangssteuersatz an. Und da wir eine Progression haben im Steuersatz, ist der Eingangssteuersatz ganz niedrig und der steigt dann mit den Einkünften zum Spitzensteuersatz. Und das ist der Satz, für den Sie den Euro über dem über der Progression bezahlen.
Ja, was ist Progression? Je mehr ich verdiene, umso mehr zahle ich? Oder
genau, das, das Steuersystem ist unten linear aufgebaut. Dann gibt es so einen Bauch, wo es überproportional steigt. Und oben gibt es einen linearen Spitzensteuersatz. Ab einem bestimmten Einkommen zahlen Sie immer 42%.
Will das die CDU so belassen oder will sie das verändern?
Grundsätzlich wollen wir die Progression belassen, weil wir sagen, dass jemand, der viel verdient, natürlich viel auch zum sozialen Staat beitragen soll. Das ist richtig, wir besteuern die Leistungsfähigkeit. Aber dieser Bauch, wo die Progression überdurchschnittlich steigt, der ist aus unserer Sicht ungerecht. Da kann es dazu kommen, dass man 1 Euro Lohnerhöhung hat und muss dafür aber sehr viel mehr Steuern zahlen, weil es an der Stelle sehr stark steigt.
Jetzt habe ich gehört von mehreren Seiten, dass die CDU die Steuern senken will, gerade in dem Bereich. Ist das, darf man das den Leuten jetzt wirklich versprechen, Steuersenkung in diesen Zeiten, wo der Staat im Grunde mehr Schulden aufnehmen muss und auch mehr Belastung hat?
Das kommt darauf an, wie man es verspricht. Also wir versprechen es ja ohne Datum. Wir sagen, das ist unser Ziel in dieser Legislaturperiode. Das ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit. Gerade diejenigen, die zum Beispiel Facharbeiter sind oder kleine und mittelständische Unternehmen, tragen überdurchschnittlich viel an Steuern für diesen Staat bei. Das empfinden die auch als ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit führt natürlich dazu, dass das Steuerrecht auch nicht angenommen wird. Und da glauben wir, dass wir daran müssen. Aber ich teile immer auch die Auffassung, dass wir sehen müssen, welche Möglichkeiten wir haben, wie wir aus dieser Wirtschaftskrise rauskommen, sodass wir sagen, es ist das Ziel in dieser Legislaturperiode. Wir haben uns das fest vorgenommen als ein vorrangiges Ziel und hoffen, dass wir das auch durchsetzen können.
Also Sie bleiben bei Steuersenkungen und CSU sagt, Sie wollen einen Termin. Sie sagen, nee, ohne Termin. Was wird's denn nun werden?
Also diese Legislaturperiode ist ja eigentlich schon ein Termin. Ich würde ungern 2011 oder 2012 sagen, weil Sie ja eben zu Recht darauf hingewiesen haben, wir müssen erstmal gucken, wie diese Wirtschaftskrise sich auswirkt auf die Haushalte. Toi, 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 hinsichtlich der Arbeitslosenzahlen ist es im Moment noch nicht so, wie wir befürchtet haben. Vielleicht und hoffentlich kommt es auch nicht so, aber wir haben natürlich Auswirkungen auf Steuereinnahmen und die muss man im Auge behalten, wenn man gleichzeitig Steuern senkt.
Der Staat muss sich die Steuern irgendwo holen, um zu existieren, um das Gemeinwesen zu finanzieren, ob das nun Schulen, Infrastruktur und alles möglich ist. Wo soll das Geld herkommen? Ist es nicht günstiger, bei der Unternehmenssteuer anzusetzen, sagen den großen Unternehmen, die hier im Land ja viel Geld verdienen, auch mit Hilfe der Arbeitnehmer, die Infrastruktur, die deutsche Infrastruktur nutzen, muss man nicht an die ran und sagen, die großen Unternehmen, die könnten eigentlich noch ein bisschen mehr abdrücken, um das Geld besser zu verteilen in Deutschland?
Ich würde es nicht aufteilen auf große oder kleine Unternehmen. Ich sag mal pauschal zu Unternehmen, das ist ja kein Selbstzweck. Das Wichtigste, was wir brauchen im Moment, sind Arbeitsplätze, damit wir diese Krise gut überstehen. Und die Arbeitsplätze werden nun mal von Unternehmen geschaffen. Und da ist es sowieso so, dass in Deutschland das Lohnniveau im Durchschnitt sehr hoch ist im Vergleich zu osteuropäischen Staaten. Und da müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass diese Unternehmen die Arbeitsplätze im Ausland schaffen. Wir haben aber mit der Unternehmenssteuerreform viele Schlupflöcher gestopft. Wir haben zwar den Steuersatz massiv gesenkt, aber wir haben dafür Möglichkeiten gestrichen, Gewinne im Ausland zu realisieren, sodass wir insgesamt hoffen, dass eine höhere Steuereinnahme da auch für Deutschland zur Verfügung steht.
Sie sagen, das Lohnniveau ist relativ hoch im Vergleich zu osteuropäischen Ländern. Können wir uns osteuropäische Länder wirklich als Vergleich nehmen? Wir sind eines der reichsten Industrienationen mit einem extremen Exportüberschuss. Wir haben florierende Unternehmen, die ja vor der Krise riesige Gewinne eingefahren haben und dann diese Gewinne in Finanzprodukte investiert haben, ins Ausland geschafft haben, in Dollar investiert haben und so weiter. Und das Geld ist nicht im Land geblieben. War das eine falsche Steuerpolitik, da mit, zum einen mit Lohnzurückhaltung zu agieren und auch sozusagen die Unternehmen noch zu motivieren, lieber in Finanzprodukte zu investieren als in Menschen?
Also zum einen weiß ich nicht, wo wir die Unternehmen motiviert haben, in Finanzprodukte zu investieren, ja, statt Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben Riesenprogramme, wo wir gerade Arbeitsplatzschaffung in den neuen Ländern fördern. Wir haben die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung, die jedes Jahr mit 600 bis 800 Millionen Euro Unternehmen gerade nicht ins Ausland schicken will, sondern sie hier behalten will, sodass ich da glaube, dass die Politik genau das getan hat, was für Arbeitsplatzansiedlung in Deutschland nötig ist. Dieses Lohnniveau ist auch nicht hinsichtlich der Grundlöhne hoch, in Thüringen schon gar nicht, sondern hinsichtlich der Nebenkosten. Da will ich mir das Ausland auch nicht als Beispiel nehmen. Ich möchte den Sozialstandard, den wir haben, überhaupt nicht missen. Aber wir müssen natürlich Unternehmen auch zugestehen, dass sie wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Und wenn die Produktion eines Wirtschaftsgutes im Ausland billiger und trotzdem gut ist, dann ist die Frage, wie wir dieses Unternehmen im Inland halten können. Das können wir nur durch gute Ausbildung und das können wir aber auch, indem wir Wirtschaftsförderung hier im Inland betreiben.
Trotzdem gibt es ja Unternehmen, die eben nicht weggehen, gerade wenn sie im Bereich von Dienstleistungen agieren, also ob das ein Friseurhandwerk ist oder andere Geschichten, die gehen ja nicht weg. Die wollen ja den Leuten hier was verkaufen oder denen was anbieten. Über das Lohnniveau eine Konkurrenz herbeizuführen, ist doch schwierig. Zu sagen, dass die dann weggehen, wäre dann nicht ein Mindestlohn, wie es die politische Konkurrenz fordert, nicht ein Mittel zu sagen, ein Mindestlohn muss eingeführt werden, damit die Leute von ihrer Händearbeit leben können?
Also es wird immer so getan, als wären wir pauschal gegen Mindestlohn. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir sagen ja, sehr wohl wollen wir einen branchenspezifischen Mindestlohn, den die Tarifpartner untereinander aushandeln. Deutschland ist als soziale Marktwirtschaft deswegen groß geworden, weil die Tarifpartner Arbeitnehmer und Arbeitgeber miteinander verhandelt haben. Und da ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil des Wirtschaftswachstums auch entstanden. Also das machen wir. Es sind ganz viele, 3,3 Millionen zusätzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diese Mindestlohnmöglichkeiten übernommen worden. Und wir haben parallel dazu für die nicht tariflich gebunden sind, das Mindestarbeitsbedingungengesetz verabschiedet, wo eine Kommission in jedem Einzelfall klärt, ob der Lohn sittenwidrig ist, ob die Arbeitsbedingungen für den Menschen auch zumutbar sind.
Aber was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rest der Menschen, die noch, und das sind ja mehrere Millionen, die noch zur AGE gehen und aufstocken? Das heißt, die gehen 8 Stunden noch länger arbeiten und können aber von ihrer Arbeit, von ihrem Job nicht leben und müssen dann zum Arbeitsamt oder zur AGE gehen und sich den Rest, was sie zum Leben brauchen, noch dazu holen. Das ist doch den Menschen nicht zu erklären, oder?
Ich hoffe, dass wir es Ihnen erklären können. Es gibt einfach Branchen, wo wir in der Konkurrenz mit anderen hier mit einem hohen Lohnniveau nicht mehr konkurrenzfähig sind und wo wir die Befürchtung haben, dass Arbeitsplätze wegfallen. Ich nehme mal den Gartenbau. Solange wir als Abnehmer ausländische Produkte kaufen, weil sie billiger sind, ist es ganz schwer, in Thüringen Spargel, Erdbeeren, Äpfel anzubauen und dann auch noch einen Mindestlohn zu zahlen. Wobei ich sehr wohl natürlich die Sorgen derjenigen verstehen kann, die sagen, ich arbeite 40 Stunden auf dem Feld und kann aber trotzdem nicht leben davon. Deshalb garantieren wir ja das Grundeinkommen. Wir haben die Kombilohn-Variante, dass wir sagen, der Unternehmer soll für das, was er an Arbeit fordert, einen Lohn zahlen, der wirtschaftlich vernünftig ist, und die Differenz dazu werden aus staatlichen Geldern, Sozialleistungen aufgestockt.
Aber warum soll ich als Steuerzahler sozusagen einem Unternehmen noch Geld zuschustern? Er bezahlt seine Leute schlecht und nicht angemessen, und aus dem Steuersäckel des Staates wird dann der Arbeitnehmer unterstützt. Ist das gerecht?
Ich würde es nicht aus Unternehmersicht sehen, sondern aus Sicht des Steuerzahlers. Und da ist es auf jeden Fall günstiger, wenn Menschen Arbeit haben, auch wegen der sozialen Kompetenz. Und das, was sie an Lohn bekommen, liegt ja schon nicht mehr dem Staat auf der Kasse. Also da spare ich ja schon Sozialleistungen, sodass die Kombination auch aus wirtschaftlicher Sicht vernünftig ist. Ich würde sie aber noch mehr persönlich beurteilen, indem ich sage, viele Menschen beurteilen ihr Leben auch über den Arbeitsplatz, über ihre Kollegen, über die sozialen Kontakte. Und von daher glaube ich, dass es auch aus dieser Sicht sinnvoll ist, Arbeitsplätze zu halten, auch wenn sie nicht den Lebensunterhalt komplett finanzieren können.
Können Sie den Leuten, wie es Frank-Walter Steinmeier gemacht hat, Vollbeschäftigung versprechen, dass das Problem der Arbeitslosigkeit sich in 2020 gelöst hat? Glauben Sie das auch?
Also als Politik 4 Millionen Arbeitsplätze zu versprechen, ist Quatsch, denn Politik schafft keine Arbeitsplätze. Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Und da waren wir auf einem guten Weg 2008. Wir haben die Arbeitslosenzahlen erheblich gesenkt. Wir haben 2005 mal angefangen mit einzelnen Monaten über 5 Millionen Arbeitslose und waren 2008 deutlich unter 4. Also offensichtlich wirken wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das werden wir wieder angehen müssen. Im Moment kämpfen wir darum, dass bestehende Arbeitsplätze in der Krise nicht verloren gehen. Aber direkt der nächste Schritt wird natürlich sein, wieder darüber nachzudenken, wie wir zusätzlich Ansiedlung betreiben. Und da stehen wir in Thüringen in vielen Branchen ja auch sehr gut da.
Wir machen also weiter wie bisher. Was für Lehren haben Sie denn aus der Krise gezogen, aus diesem gnadenlosen Jagd nach Fortschritt und nach weiteren Gewinnen? Müssen wir nicht etwas nachhaltiger und etwas sozusagen verlangsamt auch wirtschaften? Würde das Deutschland nicht auch gut tun?
Nee, verlangsamt wirtschaften, glaube ich, tut Deutschland nicht gut. Aber Sie haben völlig recht, dass man in Branchen investieren können, die gleichzeitig nachhaltig sind. Wir haben hier die Solarbranchen. Wir werden ja massiv in Elektrotechnologie bei Kfz investieren. Das sind alles Branchen, wo sehr hohe Wachstumsraten möglich sind, die trotzdem für die Umwelt auch positive Effekte haben. Wir haben massiv über das Konjunkturpaket in CO2-Einsparmaßnahmen investiert, also Gebäude saniert. All das führt zu Wirtschaftswachstum und ist trotzdem gut für Nachhaltigkeit und Umwelt. Gut,
also Wachstum um jeden Preis, hatte ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren immer die Devise war. Wir müssen sozusagen weiter expandieren, um weiter investieren zu können, und das ist so eine Endlosspirale, die dann wieder zu einer Blase führen kann oder etwa nicht.
Ich bin mir nicht gleich ganz sicher, ob wir Wachstum identisch definieren. Denn wenn ich zum Beispiel eine alternde Gesellschaft habe, habe ich selbstverständlich eine Wachstumsbranche Pflege. Und das ist sehr wohl nachhaltig. Das ist sozialpolitisch richtig, das ist umweltpolitisch richtig, so dass Wachstum auch entstehen kann in ausgesprochen vernünftigen Bereichen. Und da gibt es noch sehr viel zu tun. Nun haben wir eine geringer werdende Bevölkerung, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland, so dass auch nicht mehr die Frage ist, brauchen wir dieselbe Zahl an Arbeitsplätzen, die wir vor 10 Jahren noch gebraucht hätten. Aber für die, die hier leben und die hier eine Ausbildung machen, müssen wir die Arbeitsplätze schaffen. Und das wird, hoffe ich, sehr schnell wieder zu Wachstum führen.
Frau Tillmann, lassen Sie uns noch mal kurz über Thüringen reden und über den Föderalismus. Die einen sagen, der Bildungsföderalismus schafft mehr Wettbewerb in der Bildung, dass die Bundesländer untereinander konkurrieren dürfen, schafft sozusagen einen besseren Bildungsstandard in ganz Deutschland. Ist das wirklich so ein Weg, der für die Bildungslandschaft in Deutschland gut ist?
Also ich glaube, wenn man sich miteinander vergleicht und verschiedene Modelle miteinander im Wettstreit stehen, kann das sehr wohl gut sein für die Leistungsfähigkeit. Wenn dann ein Land feststellt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht so gut abschneiden wie in einem anderen Land, zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass dieses Land verstärkt in Bildung investiert. Und insofern glaube ich, dass Wettbewerb da schon nicht schlecht ist. Aber es darf nicht so sein, dass Eltern nicht von einem Bundesland ins andere ziehen können, ohne dass die Kinder nahtlos in der Schule weiterkommen. Und dafür haben wir ja den Bildungsgipfel in dieser Legislaturperiode einberufen. Alle Kultusminister und die Bundesbildungsministerin zusammen haben sich ja auf Standards verständigt, die genau das in der Zukunft ausschließen sollen.
Also Sie sind auch für einheitliche Bildungsstandards, also in ganz Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Es muss sicher sein, dass ich nach der 10. oder 9. Klasse in dem Fach Mathematik zum Beispiel das Gleiche in ganz Deutschland lerne und dass ich nahtlos von einem Bundesland ins andere ziehen kann.
Warum ist aber dann sozusagen im Bundesrat ein Kooperationsverbot beschlossen worden, wo Berlin sich nicht mal einmischen darf mit Geld? Denn Geld fehlt ja in vielen ärmeren Bundesländern. Die Konkurrenz ist die eine Sache, aber wenn ich wenig Geld habe in Sachsen-Anhalt, in Thüringen oder in anderen, es gibt ja auch westliche Bundesländer, kleinere, die nicht so viel Geld haben, die sind dann hinten an, weil sie nicht so viel Geld in Bildung investieren können wie Baden-Württemberg oder Bayern. Das ist doch nicht eine wirkliche Konkurrenz. Da geht es doch nur darum, wer mehr oder weniger Geld hat.
Ja, das sind aber auch Ausreden von manchen Regierungen. Also wir haben ja den Länderfinanzausgleich, der sehr deutlich sicherstellt, dass egal ob ein Land eigene Leistungskraft hat, über den Länderfinanzausgleich bis zu 96% angeglichen wird an die reicheren Länder. Also ich glaube, wenn ein Land sowas behauptet, muss es sich auch fragen lassen, ob es im eigenen Haushalt die richtigen Prioritäten setzt. Und da können die Wählerinnen und Wähler sehr wohl mitbestimmen, dass zum Beispiel in den Ländern dann Bildung auch einen größeren Stellenwert hat.
Das heißt, Thüringen hätte auch in der Vergangenheit mehr in Bildung investieren können und die Lehrer besser bezahlen, dass sie nicht in Bundesländern gehen würden, wo besser bezahlt wird?
Also ich glaube, es war in Thüringen nicht nur ein Problem der Bezahlung, es war in Thüringen auch eine Frage der Verbeamtung. Die neuen Länder wollten Fehler der alten Länder nicht wiederholen, dass riesige Pensionslasten vor sich hergeschoben werden. Deshalb haben die neuen Länder flächendeckend bei der Verbeamtung sehr zurückhaltend reagiert. Ausgebildete Lehrer haben aber sehr häufig das als Anreiz angesehen und sind dann zur Verbeamtung auch in andere Länder gezogen. Das ist ja jetzt rückgängig gemacht worden. Auch hier findet Verbeamtung statt, sodass ich hoffe, dass da jetzt ein Ausgleich und ein Wettbewerb hinsichtlich der besten Köpfe nicht mehr stattfindet, sondern die in Thüringen bleiben.
Warum verschließt sich die CDU gegen die Grundidee des längeren gemeinsamen Lernens, dass sozusagen die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler da ist, auch noch sozusagen aufs Gymnasium zu gehen, wenn man feststellt, die Leistungsfähigkeit wird doch besser. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das besser ist für Kinder und Jugendliche. Warum verweigern Sie sich dem Modell des längeren gemeinsamen Lernens?
Also, dass das wissenschaftlich erwiesen wäre, das wäre mir neu. Ich kenne genauso viele Studien für längeres gemeinsames Lernen wie gegen. Ich diskutiere sehr viel mit Eltern, die sowohl das eine als auch das andere für ihre Kinder gut finden. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, wenn man das System jetzt wieder umschmeißt, dass eine ganze Schülergeneration darunter leidet. Wenn man sich vorstellt, wenn nur einzelne Fächer in der 11. oder 12. Klasse zusammengelegt werden, was das für eine Unruhe ins Bildungssystem reinbringt, dann glaube ich, dass das System komplett umzuschmeißen nicht der richtige Weg ist. Wo ich völlig einer Meinung bin mit all denjenigen, die sagen, Schwächere müssen mehr gefördert werden, ist, dass wir bei den mehr Kindern anfangen müssen, die zu Hause nicht den Rückhalt haben, die zusätzliche Fördermaßnahmen brauchen. Das ist aber nicht automatisch mit dem gemeinsamen Lernen bis zur 8. Klasse erreicht, sondern da brauchen wir einfach im Ganztagsschulmodell nachmittags die zusätzliche Förderung der Kinder.
Wie gefestigt sind diese CDU-Positionen, von denen Sie eben gesprochen haben? Wenn ich jetzt in den Sondierungsgesprächen, was man so durchhört, scheint ja die CDU sich sehr nah an die SPD anzunähern und gerade diese Themen werden ja aufgeweicht und dann ist die CDU auch bewegungsfähig. Sind das Positionen, die sich jetzt verfestigt haben, weil eben die politische Konkurrenz das anders sieht? Oder sind diese Positionen wirklich glaubwürdig?
Also zum einen bin ich bei den Sondierungsgesprächen nicht dabei, von daher kann ich nicht beurteilen, ob die CDU da ihre Positionen aufweicht. Ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass man Kompromisse findet. Wir haben ja ein sehr flexibles Schulsystem in Thüringen. Wir haben ja alle Arten von Schulen, die für die jeweiligen Kinder auch richtig sein können. Wir haben Gesamtschulen, wo Eltern sehr wohl länger gemeinsam das Lernen für ihre Kinder bevorzugen können. Wir haben das dreigliedrige Schulsystem. Wir haben aber auch freie Schulen, sodass ich glaube, dass in Thüringen die Eltern die richtige Schulform für ihre Kinder finden. Da würde ich meine bildungspolitische Meinung nicht abhängig machen von Koalitionsgesprächen, aber natürlich müssen bei Koalitionsgesprächen auch Kompromisse gefunden werden.
Diese Frage können wir jetzt leider nicht ausdiskutieren, weil die Zeit zu knapp ist. Es ist ja ein Thema für eine extra Stunde, wahrscheinlich Bildung, weil das natürlich sehr wichtig ist. Wenn Sie wieder in den Deutschen Bundestag einziehen, wofür würden Sie sich einsetzen und was würden Sie sagen für Thüringen tun? Was bekommen die Menschen, wenn sie bei Anti-Tillmann ihr Kreuz machen?
Also es gibt drei Bereiche, die mir sehr wichtig sind. Ich fange mal mit der Familienpolitik an. Wir haben in der letzten Legislaturperiode sehr viel für Familien getan. Wir haben sehr viel Geld auch in die Hand genommen, aber auch sehr viel Flexibilisierung in den Arbeitsverhältnissen geschaffen. Was wir nicht geschafft haben, ist das Verhältnis zwischen der Herkunft eines Kindes und seinen Zukunftsaussichten aufzubrechen. Das muss ein Schwerpunkt sein. Wir müssen Kinder auch aus Elternhäusern, die sich nicht so intensiv kümmern, in eine gute Zukunft führen. Und das ist ein Schwerpunkt. Zweiter Schwerpunkt ist in der Steuerpolitik. Wir müssen Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachung herführen. Solange Menschen Steuern, die werden die nie gerne zahlen, aber solange sie den Eindruck haben, dass sie Steuern nicht gerecht zahlen, werden sie versuchen, in Schlupflöcher auszuweichen. Das können wir uns nicht leisten. Und das Dritte bleibt natürlich nach der Finanzmarktkrise die Schaffung von Arbeitsplätzen, was nur mit wirtschaftlicher Förderung geht und natürlich mit vernünftigem Blick auf jeden einzelnen Steuereuro, den wir auch nicht verschwenden dürfen.
Mhm. Frau Tillmann, wenn man mit Ihnen direkt nochmal reden will, man kann es natürlich auch virtuell mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wo, an welchem Stand und dann zu welcher Veranstaltung kann man sich mit Ihnen nochmal streiten und die Fragen loswerden?
Also wir haben stündlich Stände in den unterschiedlichsten Wohngebieten, aber eine große Veranstaltung ist am 26. am Samstag nochmal auf dem Anger, wo wir unsere Abschlussveranstaltung mit einem Familienfest machen. Und da freue ich mich auf jeden, der mich anspricht und vielleicht noch Fragen oder Anregungen mir mitgeben will.
Sagt Antje Tillmann, die letzten Reigen der Vorstellung der Direktkandidaten. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und vielleicht hören wir uns am Sonntag wieder im Rathaus.
Gerne.
Danke, tschüss.